ARD. Sie haben ja dann 2 Jahre nach dem Ordensaustritt Ihre Frau kennengelernt. Hatten Sie denn überhaupt irgendeine Flirterfahrung oder waren Sie da eigentlich wie so ein 12-Jähriger, als Sie da aus dem Orden rausgekommen sind?
Naja, ich hatte nicht viel Erfahrung, weil es hat mich einfach nie interessiert.
Ja, ja.
Also ehrlich gesagt, mich haben andere Dinge interessiert. Ich wollte zu Fuß nach Jerusalem pilgern und solche Geschichten.
Was der 18-Jährige so will halt, ne?
Ja, also das war für mich echt Sturm und Drang und ich habe gedacht, das kann alles noch kommen. Aber das hat dann auch gar nicht so viel Flirten gebraucht, ehrlich gesagt.
Der beste Radiotalk am Abend. Die blaue Couch auf Bayern 1. Und hier ist Dominique Knoll.
Eine außergewöhnliche Lebensgeschichte hören wir heute auf der blauen Couch von einem Mann, der sagt, im Leben kommt es darauf an, dass du an den Schwellen und Übergängen nicht stecken bleibst. Da steckt ja schon so viel drin. Der Theologe, Autor und Journalist Jan Frerichs ist mein Gast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, freut mich.
Als junger Mann waren Sie Franziskaner Bruder, haben den Orden verlassen, wurden Fernsehjournalist. Also das war eine lange, lange Lebensreise. Sie leben in Bingen am Rhein in Rheinland-Pfalz, bezeichnen ihn selber als Stadteremit. Das klären wir nachher noch. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit in Ihre Heimat. Was ist da so schön? Bingen, ja.
Sehr gut. Ich sag Leben, wo andere Urlaub machen.
Schon, ne? Mhm.
Also wir sind ja aus beruflichen Gründen dahin gezogen. Das ist nicht die Wahlheimat. Meine Frau ist aus dem Westmünsterland und eigentlich ist Norddeutschland unsere Heimat. Aber weil ich halt beim ZDF gearbeitet habe, sind wir dann ins Rheinhessische gekommen und Bingen ist super. Das ist ein kleines Dorf vor Bingen und hinterm Haus sind die Rheinauen. Großes Gelände. Und überall Gänse und Störche. Es ist der Frankfurter Flughafen der Zugvögel.
Oh, wie schön. Wohnen.
Und im Sommer nachts hört man die Frösche quaken.
Und das ist auch direkt am Rhein, ne?
Ja, direkt am Rhein.
Also traumhaft. Auf Weinberge kann man toll wandern.
Ist einfach nur toll.
Mhm.
Und
dort unterhalten Sie auch Ihre Lebensschule Barfuß und Wild heißt die. Was genau bieten Sie denn da an? Was ist das? Das klingt schon total einladend, finde ich. Barfuß und Wild gefällt einem schon mal.
Das finde ich schon mal gut. Weil manche Leute glauben, also ich kriege schon immer Anfragen, ja, bei euch kann man lernen, barfuß zu laufen? Ich sage, nee. Also ja, natürlich, ich hindere niemanden daran. Aber ich sage auch Vorsicht. Ne? Es ist jetzt nicht so ganz so, dass man jetzt in den Wald rausgeht, wo wir hingehen. Die Natur, sage ich immer, ist unsere erste Lehrerin in der Lebensschule. Das ist eigentlich die Therapeutin. Wir machen gar nicht viel. Wir begleiten die Leute raus in die Natur. Aber nicht barfuß, sondern mit Schuhen. Und barfuß meint auch eigentlich eher barfuß im Herzen. So, es geht eher darum, so, wir gehen raus, aber wir schauen eigentlich nach innen. Die Natur ist wie ein Spiegel. Und jeder sieht in der Natur was anderes. Für den einen ist gerade das wichtig, für den anderen das. Und es kann total spannend sein, eben in diesen Spiegel zu gucken und sich selber zu betrachten in diesem Spiegel. Und dann heißt barfuß, dass ich so die Schutzhäute mal ablege, die Schuhe, die ich anhabe, das, was mich schützt, auch vor dem, was ich vielleicht nicht so gerne sehen will oder was mich vielleicht hindert, was ich in irgendeine Kiste gesteckt habe, irgendwo im Keller. Ja, manchmal braucht es einfach eine Begleitung, um da hinzugehen und die Kiste zu öffnen und zu gucken, was ist drin? Und manchmal muss man sich auch mit dem Drachen beschäftigen, der auf der Kiste sitzt. Und dann sage ich immer, nicht töten, zähmen. Zähmen.
Drachen zähmen Sie auch zähmen. Noch?
Ja, wir zähmen Drachen. Wirklich. Naja, das ist in der Tradition. Ich bin ja Theologe. Wenn ich lese, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat, dann ist das eigentlich nichts anderes, als was wir heute auch tun. Ja. Wir beschäftigen uns mit Dämonen. Und das ist so wie bei Michael Ende in den Geschichten. Wenn man näher rangeht, sind die gar nicht mehr so groß.
Der schrumpfende Riese.
Ja, das ist.
Ja. Wann wird's wild und wie?
Ja, wild wird es schon in dem Moment, wo jemand einfach an den Punkt kommt, so wie ich es ja selber auch erfahren habe im Leben, an so eine Grenze, wo ich merke, jetzt habe ich nicht mehr die Kontrolle, jetzt habe ich keine Antworten mehr, jetzt habe ich mehr Fragen als Antworten. So, und dann beginnt ja eigentlich die Grenze zur Wildnis. Wenn ich nicht mehr weiß, wenn ich nicht mehr die Kontrolle habe, wenn ich nicht mehr den Überblick habe, wenn es nicht mehr kartiert ist. Oder vielleicht habe ich noch eine Karte, aber ich kenne den Weg nicht so genau, weil der ist nicht schon vorgetrampelt. So, und das natürlich draußen, aber eben auch drin. Also die eigentliche Wildnis, würde ich sagen, für uns heute ist ja die innere.
Aber auch dafür braucht es Mut.
Ja, und vielleicht auch eine Karte und auch manchmal auch jemand, der einen begleitet und sagt, so, ich führe dich in die Wildnis und führe dich da durch. Es gibt einen Weg, wir müssen ihn nur finden. Es gibt halt nicht den Weg, es gibt deinen Weg. Das ist Wildnis.
Ja, und ganz konkret sind das aber Seminare, die man besuchen kann bei Ihnen. Sie begleiten die Menschen dann und diese Übergänge, von denen Sie sprechen, wo Sie unterstützen möchten. Welche sind es denn zum Beispiel? Also was sind das für Phasen im Leben eines Menschen?
Ja, wir haben, glaube ich, einen guten Begriff heute dafür, das ist die Midlife-Crisis. Mhm. So, wenn man irgendwie fertig ist und merkt, ich bin jetzt fertig, aber ich bin gar nicht fertig.
Da fängt es am meisten
erst an.
Ja.
Oder wir sagen ja auch, weil wir in die zweite Lebenshälfte gehen, das ist ja nicht nach Jahren gerechnet, sondern wo irgendwie, naja, irgendwann kommt der Punkt, wo klar ist, es liegt wahrscheinlich mehr hinter mir als vor mir. Und dann werden ja so Dinge wichtig. Was ist jetzt wichtig? Mhm. Was kann ich noch tun? Bin ich überhaupt? Manchmal wiegen alte Dinge im Rucksack echt schwer und man kommt nicht mehr weiter. Manchmal gibt es einen Schicksalsschlag und wie der Name Schicksal schon sagt, es wird einem geschickt. Krankheit, man verliert die Arbeit, Trennung. Und dann, naja, viele kommen tatsächlich auch zu uns, wenn sie in Rente gehen. Und manche lang vorher. Ja, 10, 15 Jahre bevor sie in Rente gehen, weil das Thema eigentlich ja schon auftaucht. Mhm. Ja, was bin ich denn dann noch, wenn ich nicht mehr arbeite? All das, worüber ich mich identifiziert habe, was ich glaube, das war ich. Wer bin ich dann, wenn ich das nicht mehr habe? Mhm. So, also das sind die Themen. Das ist auch keine Jugendveranstaltung. Also da gibt es nochmal eigene Themen. Also Barfuß und Wild ist wirklich eher was für Erwachsene, die dann noch einen Schritt weitergehen. Und da kann man stecken bleiben, in der Tat. Ne?
Ja, vielleicht können Sie nochmal ganz konkret, vielleicht exemplarisch erklären, wie so ein Seminartag aussieht. Also was machen Sie da mit den Teilnehmern?
Ja, also der Kern von dem, was wir machen, ist ja eigentlich die Quest- oder Visionssuche. Das ist das, was ich ja auch selber gemacht habe. Ich habe das ja gefunden. Also eigentlich, ganz ehrlich, macht das alles nur, weil ich es selber haben wollte.
Aber schön, dass Sie es teilen.
Ja, und dann ist das so gekommen. Aber diese Quest, Visionssuche, da bin ich halt drauf gestoßen, so irgendwann. Und habe gedacht, ja, das ist es, das ist super. Es war für mich genau die richtige Form. Und das heißt, wir machen eigentlich das, was Menschen schon immer getan haben. Wir gehen raus in die Natur für ein paar Tage. Wir machen es 4 Tage, jetzt nicht 40 Tage wie Jesus, das wäre ein bisschen viel.
Ja.
4 Tage und 4 Nächte alleine draußen im Wald, fastend.
Fasten?
Ja, fastend. Also
komplett
nicht
fastend?
Ja, trinken. Also trinken.
Aber nichts essen, nix 4 Tage.
Nicht essen kann man 4 Wochen.
Ja,
aber
können und
ja, aber das,
mental überstehen.
Aber das ist wieder das mit den Schutzhäuten. Ja. Wenn man nämlich mal fastet, dann ist auch mal Platz. Ne? Weil Essen ist ja symbolisch. Wir tun was rein und dann kann man schön was wegstopfen und so. Nee, es geht darum, wirklich alles wegzulassen. Alles, was mich halten könnte. Und wirklich in die Wildnis zu gehen. Und das begleiten wir. Und da gibt es dann natürlich 4 Tage vorher und 4 Tage nachher. Weil wir sind so zivilisiert, dass wir gehen nicht einfach raus. Wir müssen uns erstmal auseinandersetzen, was wollen wir da eigentlich? Sonst sitzen wir 4 Tage da und grübeln. Und das machen wir. Wir sind sozusagen das Begleitungsteam. Also wer kommt, wir begleiten darauf vor, dass man dann auch 4 Tage wirklich draußen sein kann. Und sein kann, ne? Was mache ich denn, wenn mir langweilig wird? Ja, muss ich damit umgehen.
Handys darf man auch nicht mitnehmen, nehme ich an.
Ehrlich gesagt, wegen mir darf jeder alles mitnehmen. Mhm. Die Frage ist nur, warum?
Ja. Ne?
Wenn jetzt einer kommt und sagt, darf ich meine Laufschuhe mit rausnehmen? Sag ich, ja, ich habe nichts dagegen. Aber warum? Man kann auch vor sich weglaufen. Das ist die entscheidende Frage dabei.
Interessant.
Ja, also es sind eigentlich Exerzitien. Ich bin ja katholisch. Ja. Wir würden sagen, das sind Exerzitien.
Ja, moderne Exerzitien. Und wenn Menschen dieses 4-Tage-Seminar hinter sich haben, was passiert da? Also wie sieht diese Transformation, die da ja sicherlich stattfindet, natürlich bedingt in diesem kurzen Zeitraum, wie sieht die aus?
Naja, das ist so ein bisschen wie bei einer Raupe, die sich in den Kokon einspinnt und dann kommt der Schmetterling da raus. Ne? Und so stellen sich das auch alle vor. Ja super, ich gehe 4 Tage in die Wildnis, dann habe ich das geschafft. Yeah, jetzt Schmetterling. Das Problem ist, gibt so einen interessanten Spruch, angeblich haben Wissenschaftler festgestellt, dass Schmetterlinge ihre Flügel nicht sehen können. Ich weiß gar nicht, wie man sowas feststellen will, aber ich fand das Bild toll, weil das ist genau das, was wir erleben. Leute machen das und fragen sich danach, ja und jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Nichts. Ich bin immer noch genauso wie vorher. Und da sage ich, ja, aber pass mal auf, kann sein, du hast dich schon verwandelt, du siehst es nur noch nicht. Das heißt, das ist der Anfang von einem Weg. Und manchmal weiß man nicht, was man da gemacht hat und was eigentlich passiert ist. Aber dann, nach ein paar Monaten vielleicht, fügen sich die Dinge und wird das klar.
Das ist eine Art Kick-off eigentlich, ja, kann man sagen.
Und da müsste man jetzt wirklich Geschichten hernehmen und sagen, ja okay, was hast du denn erlebt? Mhm. Was ist dann klar geworden? Da gibt es natürlich einen Blumenstrauß. Mhm. Aber es ist immer anders.
Super individuell natürlich.
Super individuell.
Also ein spannendes Thema. Jetzt lesen wir Ihren Lebenslauf. Sie lesen den sogar selber vor. Den haben wir geschrieben für Sie.
Gott, das ist ja Premiere. Ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt.
Das ist der Sinn der Sache.
Ich vertraue jetzt voll und ganz.
Das finde ich schön.
So, mein Name ist Jan Frerichs und ich bin einer, der immer eher draußen steht. Lange hatte ich das Gefühl, dass in meinem Leben irgendetwas nicht so ganz stimmte. Halt gaben mir meine Großmutter, das Spielen und die Kirche. Das Ungreifbare wurde erst spät greifbar, als ich meinen Wurzeln nachspürte. Ich fand einen Vater, eine Familie und irgendwie auch mich selbst. Meine Zeit im Kloster war meine Lebensschule. Zum ersten Mal hatte ich einen Platz, an den ich wirklich gehörte. Auch heute lebe ich gern in der Tradition meiner Kirche. Sie gibt mir und ich gebe zurück. Barfuß und wild gehe ich heute sprichwörtlich durch das Leben. Menschen am Scheideweg zu begleiten, erfüllt mich ganz und gar. Ja. Mein Wunsch für die Zukunft, noch viele zu ermutigen und zu begleiten auf ihrem Weg.
Ja. Da haben Sie besonders breit gegrinst, erfüllt mich ganz und gar.
Ja, vor allen Dingen zeitlich.
Ja, das ist
auch viel Arbeit.
Ja, aber es ist ja auch, wenn Menschen dann bei Ihnen waren, bei so einem Seminar, ist das ja für Sie auch was sehr Erfüllendes, oder? Wenn Sie sehen, wie die da rauskommen.
Das meine ich ja. Ich mache das wirklich aus, jetzt nicht aus purem Egoismus, aber schon.
Ja.
Und es kann auch süchtig machen. Und diese Arbeit, diese 2 Wochen, das ist unbezahlbar, das ist Ehrenamt. Da sind 12 Menschen zusammen und die werden von mindestens 2 begleitet. Also die das machen wir quasi, also da kann man nicht wirklich von leben, sage ich jetzt mal, sondern das ist eigentlich der Kern. Und ich finde auch, man muss da gar nicht von leben. Das ist eigentlich ja sowas wie so der Nukleus. Mhm. Das, was ich mir eigentlich auch von Kirche wünsche oder überhaupt in der Gesellschaft mir wünsche, dass es solche Räume gibt, wo diese Themen Platz haben.
Ja. Die meisten gehen zur Therapie, wenn sie Glück haben und einen Platz finden.
Das ist interessant. Ne? Und da würde ich fragen, pathologisieren wir vielleicht etwas? Also das heißt, erklären wir etwas für krank, was gar nicht krank ist, sondern ist das Leben. Mhm. Ich würde vielen sagen, ja, guck mal, bist du wirklich krank oder ist es das Leben? Zumindest kann man.
Das ist so eine interessante Frage, die Sie da aufwerfen, weil da diskutiere ich mit meiner Mutter immer drüber. Ja. Weil wenn es zum Beispiel geht um Schicksalsschläge wie Tod. So, also klar, ich weiß auch, das passiert, das ist fürchterlich, gerade wenn junge Menschen sterben, unerwartet, was in meinem Kreis leider passiert ist. Und das ist schrecklich und traurig. Ja, akzeptieren, man muss annehmen, anders geht es nicht, aber man darf gleichzeitig auch sehr stark trauern. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass Trauer ist natürlich nichts Pathologisches, sondern das gehört, das ist Teil des Lebens, ja. Und diese Besuche beim Therapeuten, die helfen einem ja nur irgendwo, das so ein bisschen überhaupt im Leben zu installieren, diese Räume für Trauer aufzumachen in diesem Arbeit und Kinder und Partnerschaft und Freunde und so weiter. Das ist ein großer Trubel, ne? Also das ist eine ganz interessante Diskussion. Ach, wo nehmen wir die Räume her für diese inneren Prozesse in unserem Alltag?
Ja, und das meine ich halt. Es ist gut, dass es das gibt, diese Räume, und dass es Therapie gibt. Mhm. Ich würde halt nur fragen, ist es denn wirklich Therapie im Sinne von, da muss jetzt eine Krankheit geheilt werden? Oder ist es nicht in vielen Fällen eben das Leben? Und die Frage wäre ja, wo wären denn noch Räume?
Genau.
Und wenn wir aber anfangen, das Normale für krank zu erklären, dass wir trauern, ist eben keine Krankheit.
Nein, das ist keine Krankheit. Man kann nur trotzdem Hilfe bei der Trauerbegleitung kriegen über eine Therapie. Und das muss ja nicht gleich eine Psychotherapie sein, sondern eine Verhaltenstherapie. Ja. Gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Aber natürlich gibt es woanders auch Räume. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht zu einer Kirche zugehörig fühlt, findet man die vielleicht eher da oder beim Yoga oder sonst wo. Ne?
Und das wär's. Und im Übrigen, die Räume müssen frei sein, frei von Konfessionen oder irgendwas. Das ist ein Problem, weil man immer für irgendwas vereinnahmt werden könnte. Und das ist natürlich keine gute Basis. Und beim Therapeuten weiß ich, da komme ich, wie ich bin und so darf ich sein. Das ist die Basis.
Ja.
Und dann finde ich, was halt bei dem Therapeutischen so ein bisschen aus dem Blick verliert, es gibt ja was zu feiern. Und wir sagen ja interessanterweise auch Trauerfeier. Also nicht, weil wir jetzt ausgelassen feiern, aber offensichtlich gehört das Feiern dazu. Und das merke ich auch bei uns, kommen viele zur Quest und wollen jetzt Probleme wälzen. Und dann stellen wir fest, du, eigentlich willst du feiern. Feier doch mal die 50 Jahre, die du gelebt hast. Hast du das schon mal richtig gefeiert?
Also da gibt es so eine Perspektive einfach.
Ja, und feier das und schließ das ab. Weil natürlich ist das auch traurig, die 50 Jahre sind vergangen und nichts davon kann ich wiederholen. Es ist einfach meine Erinnerung. Aber hast du schon gefeiert? So, also nicht nur Probleme wälzen und alles ist furchtbar schwer. Richtig feiern. 4 Tage draußen für die 50 Jahre, die du hinter dir hast. Das ist doch toll.
Und schon fühlt sich alles anders an. Ja, oder viel zumindest.
Und stimmt. Dann geht plötzlich so eine Tür auf und man sagt, so, und jetzt gehe ich in die nächste Hälfte.
Wir haben gerade im Lebenslauf ja gehört, dass Sie selber lange in Ihrem Leben das Gefühl hatten, irgendwas stimmt da nicht. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte, Ihre Lebensgeschichte. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, vor allem als Kind?
Als Kind natürlich unbewusst, das weiß man ja nicht.
Das war so ein unterbewusstes Gefühl einfach. Mhm.
Das ist ein Lebensgefühl. Mhm. Also das ist auch echt spannend. Ich glaube, jeder hat so ein Grundlebensgefühl, weil es einfach unsere Persönlichkeit geworden ist. Und mein Lebensgefühl ist, warte mal, ist das schon alles? Da ist doch noch was. So. Und gehöre ich eigentlich wirklich dazu? Bin ich ganz, ist das mein Platz hier? Oder wo ist mein Platz? Und das ist so nicht wirklich was, wo ich jetzt sagen kann, ja, da habe ich das gewusst, sondern das ist ein Gefühl. Und heute rückblickend kann ich sagen, ja, guck mal, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben durch.
Ja. Sie sind ja in einem stabilen Umfeld groß geworden. Ihre Mutter ist Ärztin. Ihr Vater, ihr Leiblicher, er war Brasilianer, ist verstorben, als sie 2 Jahre alt waren. Sie wussten aber, dass ihr Vater tot ist. Das wussten sie ihre ganze Kindheit über, ja. Aber es wurde nicht viel über ihn gesprochen.
Nein, und die Geschichte ist noch ein bisschen komplexer. Also stabil ist, ja, meine Mutter ist aber Slowakin. Das heißt also, ich bin irgendwie mit einer slowakischen Mutter und einem brasilianischen Vater irgendwie
in Deutschland
zufällig mitten in Europa in Bonn geboren, weil mein Vater war Diplomat und war dann halt in Bonn und hat meine Mutter aus Prag geholt, wo er vorher war.
Ja.
Und das war ja eiserner Vorhang. So, dann starb er und sie konnte aber nicht mehr zurück. Oder sagen wir mal so, alle haben gesagt, bist du verrückt? Du bist jetzt legal raus.
Wollte sie eigentlich zurück?
Naja, klar, weil sie nicht wusste, wohin.
Ja.
Nach Brasilien war ja gar keine Option. Und zurück in die Slowakei, naja gut, dann lieber zurück in Sicherheit. Aber das ist es eben. Und da haben aber alle gesagt, nein, du bleibst auf jeden Fall da. Und dann hat sie sich durchgeschlagen. So, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich groß geworden bin. Ich meine, ich war da 2, 3, 4. Und meine Mutter alleinerziehend mit mir, musste alles neu machen, war ja nicht anerkannt als Ärztin. Und dann hat sie wieder geheiratet, eben einen Deutschen. Und dann ist das so in einen sicheren Hafen eingemündet. Aber dieses Gefühl, es ist nicht sicher. Und ich bin halt so reingekommen in diese deutsche Familie.
Ja.
Ich habe ja dann einen Bruder, einen deutschen kleinen Bruder. Also ich war immer der Älteste, aber ich war halt auch immer irgendwie so der Andere. Ich war halt schon vorher da. Also das Adoptivkind eben.
Ja.
Ich bin adoptiert worden.
Vom Vater.
Ja, von dem deutschen Vater.
Ja.
So, und insofern ist das ist so eine Unsicherheit und Kinder spüren das. Also ich jedenfalls weiß 100%, ich habe da solche Antennen. Wenn irgendwie was ist, dann ich merke das, da ist doch was. So, und man hat da nicht viel drüber geredet, weil es natürlich Aufruhr gemacht hat. So, das hat irgendwie alten Staub aufgewirbelt. So, gibt so Tabus in Familien. Und das ist in diesem Fall kein wahnsinnig dramatisches Tabu. Es gibt schlimmere Tabus, Suizid, Alkoholismus.
Ja.
Und dann wird irgendwann plötzlich, kommt die Geschichte, dass der Großvater war Alkoholiker oder die Großmutter hat sich das Leben genommen oder ist vergewaltigt worden oder so. Und das wird nie besprochen.
Ja, aber es ist da.
Aber die Generationen spüren das.
Ja.
Sie wissen das auf einer tieferen Ebene.
Gab es denn Bilder von Ihrem Vater zu Hause? Also hatten Sie irgendwie ein Foto auf dem Nachttisch oder sowas?
Naja, es gab auf dem Dachboden so eine geheime Kiste.
Oh Gott.
Und da habe ich natürlich rumgestöbert und habe mir dann auch einiges einfach eingesteckt, weil ich das Gefühl hatte, das steht mir zu. Ne, unter anderem den Personalausweis von meinem Vater. Und so hatte ich so meine kleine Schatzkiste. Und da war, weiß nicht, ob ein Bild drin war. Ich glaube, Bilder habe ich erst später gekriegt. Aber da war so ein Personalausweis und so ein seltsamer Stempel. Vom Konsulat, so, also was man so findet auf dem Dachboden.
Haben Sie sich Ihre kleine Schatzkiste gebastelt?
Ja, die hatte ich. Gott. Die habe ich noch bis heute.
Haben Sie noch?
Ja, mit Alufolie ausgekleidet, ganz schick. Ab Abhörsicher. Aber die habe ich in Sicherheit gebracht, ja. Die Sachen. Ja.
Und haben Sie Ihrer Mutter Fragen gestellt oder war das gar nicht angesagt, dass man darüber überhaupt sprechen kann? Also waren Sie da sofort total zurückgezogen?
Das ist halt so mit diesen Tabus. Ne? Mhm. Also meine Frau sagt immer, wieso fragst du denn nicht? So heute wissen wir, es geht irgendwie nicht. Mhm. Ne? Also meine Frau weiß besser Bescheid als ich. Wir machen das immer im Dreieck. Meine Frau spricht da mit meiner Mutter, weil da ist das Tabu nicht. Aber bei mir ist das, ob es jetzt in mir ist oder in meiner Mutter, weiß ich nicht. Aber das ist kein Thema gewesen. Da spricht man nicht drüber. Mhm. Also ich hatte da echt Mühe, auch Fragen zu stellen und habe das ja auch selber weggedrückt. Also ich habe das irgendwie so im Schatzkästchen gehabt, aber das hat mich jetzt auch nicht die ganze Zeit beschäftigt.
Ja. Und mit dem Spielen sind Sie dann gerne mal in andere Welten geflüchtet, oder? Sie waren großer Wetten-Das-Fan.
Vermutlich durchschaut. Ja, ne, ich war echt ein Spielkind. Also mein deutscher Vater, sage ich mal, Vater 2, hat immer zu mir gesagt, du hast einen Hang zum Okkulten.
Oh Gott, ist das so?
Ja, aber irgendwie, weil ich eben immer dachte, so irgendwas ist doch hier noch, irgendwas stimmt. Und dann habe ich mir so Sachen vorgestellt und hatte eine blühende Fantasie und habe natürlich auch, fand es ganz toll, wenn auf der Bühne was gemacht wurde. Das war, weil man da so schön auch die Kontrolle hatte. Also wir haben in der Schule ganz viel Theater gespielt. Ich hatte eine Theatergruppe gegründet und wir haben eine Show gemacht und noch eine Show. Wir haben Wetten, Das nachgespielt und die Rudi Carell-Show und was weiß ich. Also, ja, aber spielen, das war irgendwie... Weil da hatte ich so die Kontrolle. Dann könnte ich so die kleine Welt bauen aus Playmobil und dann konnte ich die Mannequin da.
Das war total nachvollziehbar auch,
ja,
ne?
Ja, und dann habe ich mit meinem Computer habe ich den Bildschirm aufgebaut und da war dann der Ted. Kennt noch jemand den Ted? Von
das war so ein Abstimmungstool.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und dann Frank Elsner, den habe ich ja geliebt und dann hat er mal den Ted da angekündigt und habe ich den auch programmiert und so.
Ja,
ja, spielen, spielen, spielen. Bis heute. Und ich würde auch sagen, spielen ist die beste Vorbereitung auf Arbeiten.
Sind Sie heute ein Zocker geworden?
Ich bin Spieler geblieben.
Also heißt, so Computerspiele?
Nee, das nicht. Aber ich meine so, also dass ich irgendwann mal vom ZDF weggegangen bin und jetzt hauptberuflich Barfuß und Wild mache, meine Mutter fragen wir da gar nicht. Ne? Die sagt, bist du des Wahnsinns? So, ne? Die Sicherheit, dass du gibst das auf. Aber das hat, glaube ich, mit diesem Spielen zu tun. Also da ist so ein Mut zu spielen und auch eine Neugier zu spielen. Die braucht es auch, glaube ich, um weiterzukommen. Also Spielen ist sehr hilfreich. Ne?
Ja. Ja, Ihre Großmutter, haben wir gerade im Lebenslauf gehört, war auch ein sehr wichtiger Mensch für Sie. Konnten Sie denn mit ihr darüber sprechen?
Nee.
Auch nicht?
Gar nicht. Mhm. Das war einfach kein Thema. Also beide Großmütter, meine slowakische und meine deutsche dann, die waren wichtig. Und die deutsche war noch fast noch wichtiger, weil sie wirklich die ganze Familie so zusammengehalten hat.
Das war dann quasi die Mutter von Vater 2.
Genau, die Mutter von Vater 2. Und das habe ich so gebraucht, dass jemand diese Familie zusammenhält. Die war auch so wirklich so ein Mensch, da hatte jeder Platz. Die hatte so ein Herz.
Schön.
Und das hat natürlich alle diese Wunden gestreichelt und geheilt und gepustet. Ne? Und komm, und was möchtest du haben? Und klar, ne? Also, das war die Großzügigkeit in Person. Und die hat die ganze Familie zusammengehalten. Weihnachten hat die den Tisch gedeckt, alle um einen Tisch versammelt. Die stammt aus dem Erzgebirge. Es musste jeder eine Nuss aufmachen. Und wenn es eine gute Nuss war, dann wurde es auch ein gutes Jahr.
Eine gute Nuss, die nicht verfault war.
Genau, wenn die so trocken ist, dann da muss man noch eine aufmachen.
Ach, den kenne ich gar nicht, den braucht das ja süß.
Ja, das Erzgebirge. So, und das habe ich natürlich geliebt, weil mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, ich bin willkommen, ich bin zu Hause. Mhm. Und als sie starb, ich meine, da war ich ja schon 30.
2003 war das, ne?
Ja. Mhm. Aber da ist wirklich, ich bin fix und fertig gewesen. Mhm. Und heute weiß ich warum. Also, weil ich glaube, da ist sowas, so eine sichere Insel weggebrochen. Mhm. Und das war ja auch ein Motiv, mich dann nochmal neu zu beschäftigen. Ich glaube, das hat schon was aufgebrochen, dass diese Insel nicht mehr da war. Mhm. Also sowieso der letzte Halt. Und dann merkt man, jetzt muss ich aber schwimmen.
Ja.
Und wohin jetzt?
Und dann haben Sie sich nochmal auf die Suche gemacht nach Ihrem Vater. Also Sie wussten natürlich, dass er nicht mehr lebt, beziehungsweise nach der Familie oder seinen Spuren. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
Naja, ich hatte ja diesen Personalausweis.
Ja.
Und dann weiß ich noch, wie ich bin dann zum ZDF gegangen. Also ich musste ja nur irgendwas machen mit meiner Theologie. Franziskaner bin ich nicht geblieben, ich bin ausgetreten. Also irgendwas musste ich machen.
Das sprechen wir nachher übrigens noch, wenn sich jetzt alle fragen, was hat der Mann für eine wilde Biografie?
Ja, es ist völlig wild. Und ich habe auch die ganze Zeit immer gedacht, das ergibt doch alles keinen Sinn, Jan Fries. Was machst du hier eigentlich? Aber rückblickend natürlich schon. Jedenfalls Ich weiß noch, ich saß halt beim ZDF, die haben ein schönes Hochhaus, da saß ich im 10. Stock, ne, mit meinem Namen an der Tür. Ich war natürlich stolz wie Oscar, endlich hier.
Also zum Namensschild an der Tür habe ich sie noch nicht gebracht beim Bayerischen Rundfunk.
Ja, siehst du mal.
Glückwunsch.
Ich war so, und ich dachte, jetzt bin ich. Und dann ist das aber so, das ist genau, das ist Midlife-Crisis. Man denkt, man hat's jetzt, aber es ist dann gerade, ist vielleicht, wird die andere Seite. Nee, ich hatte gar nichts. Ne? Und dann habe ich gedacht, was machen gute Journalisten? ich google das jetzt mal. Und das war 2006, da war Google auch noch nicht so alt.
Das darf man nicht so laut sagen, wo der Journalist nicht googelt.
Ja, aber damals, da war das so, ja. Ach ja, was passiert denn, wenn ich jetzt den Namen, heute würde man ja, weiß ich nicht, die KI befragen oder was. Aber ich habe das damals, habe ich den Namen meines Vaters gegoogelt und kam auf eine Seite vom brasilianischen Außenministerium mit jede Menge E-Mail-Adressen. Das wird man heute auch nicht mehr kriegen. Nee. Und da waren alle möglichen, also tausende E-Mail-Adressen. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Und da fand ich eine Adresse von meiner Cousine, Anna. Und die kannte ich, weil die hatte uns mal besucht. Mhm. So, und dann habe ich der eine E-Mail geschrieben, und da gesagt, Frau, wenn ich alles richtig recherchiert habe, dann sind die meine Cousine. Und so, oh ja, guck, wie schön, dass du wieder da bist. Und ich so, wie wieder da bist. Und wir haben dich gefunden. Nee, ich habe euch gefunden, aber egal. Und dann, du hast sicher viele Fragen, da musst du deinen Bruder fragen. Und ich so, also mein Bruder, wie mein Bruder... Also, dann hat sie mir den Namen von meinem Bruder geschickt und die E-Mail-Adresse und dann habe ich dem geschrieben, sehr geehrter Herr.
Sie wussten gar nicht, dass Sie einen haben?
Ich wusste nichts von meinem Bruder. Okay. Und dann habe ich diesem Mann geschrieben und gesagt, ja, also wenn das stimmt, dass das meine Cousine ist, dann behauptet sie, mein Bruder sind. Mhm. So, ja, ja, schön und oh, wir haben so lange an dich gedacht. Heute frage ich mich, warum habt ihr eigentlich nie nach mir gesucht? Aber gut, ich verstehe das heute auch. Auf jeden Fall bin ich dann, in dem Jahr bin ich Weihnachten nach Brasilien gefahren.
2006 war das dann.
Und habe mich mit meinem Bruder getroffen und mit meiner Cousine. Und das war wie so ein Umbruch. Ne?
Ja.
So, also ich sage mal, wenn ich das nicht gehabt hätte, müsste ich heute noch Familienaufstellung und Therapie machen. Ne? Und das war so heilsam, weil ich einfach die gesehen habe und ich habe auch ein Stück von mir gesehen. Mhm. So wie die waren und auch so laut und so assoziativ, nicht so nur geradeaus denken, sondern hier und da und so religiös. Meine Cousine ist ja Spiritistin, sie ist natürlich gut katholisch, aber sie ist auch Spiritistin. Sie sagt, der Geist deines Vaters hat das die ganze Zeit, alles aus dem Geist erreicht. Und ich so, Wahnsinn, Hang zum Okkulten, sage ich nur. Dann haben wir abends da gesessen und Lieder gesungen. Also ich habe mich selbst gesehen und habe gedacht, ach Gott sei Dank, es gibt noch andere, die
toll.
So sind.
Sie waren sofort verbunden mit denen.
Ja, auch, ja. Und das ist eben, das ist ja nichts, was man im Kopf löst, sondern es braucht eine Erfahrung von, ja, ist gut.
Ja.
Da ist eine Basis, ist okay, wie du bist. Du gehörst da irgendwie dazu, das macht hier Sinn, es gibt eine Verbindung, es gibt ein Netzwerk. Und das war ja so der Umschwung eigentlich. Und dann habe ich natürlich erst gedacht, jetzt muss ich Portugiesisch lernen, Brasilianer werden und so. Aber das ist es nicht. Ich bin kein Brasilianer, ich bin auch kein Slowake. Vielleicht bin ich auch gar kein richtiger Deutscher. Was bin ich denn eigentlich? Aber das ist die Frage eigentlich der zweiten Lebenshälfte gewesen. So, und da hätte ich Barfuß und Wild gebraucht.
Ja. Aber Sie haben da ja auch was über Ihren Vater erfahren, was für Sie absolut sensationell war, ne? Nämlich?
Ja, also das... weiß ich noch wie heute, da ist meine Cousine dann auf dem Dachboden raufgeklettert und Gott sei Dank wieder runtergekommen. Ist nämlich nicht so, also schon ein bisschen älter. Und dann hat sie diese Kiste mit Fotos und packt die aus und dann sehe ich dann, das ist dein Vater und dann sehe ich den also in so einem Priesterornat, wie im Priesterseminar. Ja, der war Priester. Und ich sag, wie, was? Ja, der war Theologe.
Und das wussten sie ihr Leben lang nicht.
Keine Ahnung gehabt davon. Mhm. Und das war natürlich... Also das meine ich auch mit Spiegel und auch hier Familienaufstellung, wo man so die Lücken füllt. Da habe ich gesagt, warte mal, du warst Franziskaner, hast Theologie studiert gegen den Willen der Familie. Also ich meine, keiner war begeistert, dass ich ins Kloster gehe. Mhm. So, und dann war das zu Ende und das war auch in Ordnung so. Und dann bin ich Journalist geworden und mein Vater ist auch sein Priesteramt niedergelegt, dann mit einer Frau, die haben sie geheiratet, sage ich jetzt mal, oder zumindest hat er eine Beziehung gehabt, hat eben meinen Bruder seinen Sohn gehabt und dann hat dann als Journalist gearbeitet. Ich sagte, das gibt's auch gar nicht.
Also exakt dieselbe Biografie wie Sie.
Ich habe in einen Spiegel geguckt. Das Einzige, was noch nicht ist, mit der Diplomatenkarriere. Da warte ich jetzt.
Wer weiß, Sie sind ja noch ein junges Ding.
Ja, vielleicht ist das ja barfuß und wild. Also im weitesten Sinne bin ich diplomatisch unterwegs, vermittle und keine Ahnung.
Das war wie ein fehlendes Puzzleteil wahrscheinlich, oder?
Sag ich, das ist es. Also und dieses Gefühl, das passt plötzlich. So, das gibt echt Schwung und Energie. Und dann ist halt die Frage, wohin damit? Was mache ich jetzt daraus? So, wo lande ich damit? Und welchen Sinn ergibt das denn? Und wenn ich jetzt der alten Geschichte gefolgt wäre mit dem Tabu, dann ist, ja und, da, es ist doch jetzt auch, dann sind doch alles alte Geschichten.
Ja.
Lass die doch ruhen. Mhm. Das ist doch alles. Ja, aber das ist es nicht.
Aber so sind wir ja aufgewachsen. Wir sind fast gleich alt, ja. Also das ist ja schon sehr in unserer Eltern- und Großelterngeneration wurden Dinge so gehandelt, ne? Dass man einfach so, ja, das ist Vergangenheit, da müssen wir nichts mehr aufwühlen. So.
Ja, und gerade hier in Deutschland, ne? Also mit der Geschichte, auch mit der Nazi-Zeit und so. Ich glaube, da gibt es ganz viel Keller, tiefe Keller.
Aber das hat sich eben auch auf familiäre Tragödien oder Schicksale gelegt, ja, dieses Schweigen
alles.
Und dieses Lass uns nicht mehr drüber reden.
Ja, ja, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ist immer schwierig sozusagen, das was Deutsches. Aber ich glaube, dass, ich sehe es ja bei den Leuten, die zu uns kommen, es sind immer ähnliche Geschichten. Also nicht die Geschichten inhaltlich sind gleich, jeder hat seine eigene Lebensgeschichte, aber die Fragen sind gleich. Ne? Und auch sich den Mut zusammenzunehmen, da nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen und dem zu trauen und zu gucken, was kommt dann, und wenigstens mal den Fuß reinzuhalten in die Wildnis, die dann aufbricht.
Ja. Ne?
Und die sicheren Gefilde verlassen, das ist wie das biblisch, Exodus. Man kann an den Fleischtöpfen bleiben, aber versklavt. Mhm. Oder man geht durch die Wüste, durch die Wildnis und mal gucken, wo es hinführt. In die Freiheit. Wie sieht die aus? Wissen wir noch nicht.
Was haben Sie denn gemacht nach dieser Erkenntnis, nach diesem Brasilienbesuch, nachdem Ihr Puzzle komplett war?
Ja, also wie gesagt, ich habe mich auf die Suche gemacht. So, wo kann ich jetzt damit landen? Und es war irgendwie klar, ich muss mich damit beschäftigen. Mhm. Und deshalb sage ich, ich hätte Barfuß und Wild gebraucht. So eine Berghütte, wo ich hingehen kann, sage, Leute, ich muss mal kurz eine Auszeit haben, weil ich muss mich damit beschäftigen. Und wie kann ich mich vor allen Dingen damit beschäftigen, so dass ich mich wirklich damit beschäftige? Ich will von niemandem missioniert werden. Mhm. So, also bei Kirche, Exerzitien und dann, ich habe da auch schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich nicht mit meiner Geschichte ankomme, sondern wo andere Themen ins Spiel kommen. Also ich bin dann bei Richard Rohr gelandet.
Mhm.
Richard Rohr ist ein Franziskaner, den ich schon von meiner Jugend an kenne, ist ein amerikanischer Franziskaner, ein Autor, der hier viele Bücher veröffentlicht hat, auch in Deutsch, der ein bisschen schuld ist, dass ich Franziskaner geworden bin. Mhm. Und dann bin ich da wieder hin und der hat so eine Männerarbeit aufgebaut. Und dann gibt es sowas, das nennt sich Männerinitiation. Und dann kommen die Männer zusammen, um ja, sich mit diesen Geschichten zu beschäftigen. Ich wusste nicht, was das ist, aber ich hatte das Gefühl, naja gut, dann mache ich das jetzt.
Also da hatten Sie Ihre Ordenszeit ja schon hinter sich,
schon
waren
lange.
Viele Jahre Journalist und sind dann wieder zurückgekehrt zu den Franziskanern, kann man sagen. Aber nicht zu dem Orden, wo Sie vorher waren eben.
Zu den Ressourcen oder zu den Ideen, die ich hatte.
Ja.
Also deshalb, ich bin da total dankbar für, weil das hat alles dann später Sinn gemacht.
Ja.
Also bin ich zu Richard Rohr und habe an dieser Initiation teilgenommen und hatte mehr Angst als irgendwas, weil ich nie wusste, was kommt hier auf mich zu.
Mhm.
Ich bin auch skeptisch gewesen. So, was muss ich denn jetzt machen? Aber das war super.
Was war das?
Naja, im Grunde kommen einfach nur Männer zusammen. Ich meine, es waren 70 Männer oder so, die sich ein paar Tage Auszeit nehmen. Und dann, ich sag mal so, ich habe ein Bild vor Augen, das für mich wirklich diese Veranstaltung zusammenfasst. Mhm. Da gibt es dann einen Tag, wo man rausgeht in die Natur. So bin ich ja auf die Quest gekommen.
Mhm.
Und dann stehen die Männer, die das schon gemacht haben. Also da kamen dann 30, 40 Männer, die das schon vorher gemacht hatten. Und die standen dann da, Spalier, und haben uns rausbegleitet.
Mhm.
Also habe ich echt geheult, weil ich noch nie erlebt hatte, dass Männer so miteinander umgehen.
Ja.
Und dass die mich beglückwünschen, dass ich das jetzt mache. Also die Männer, die ich kannte in meiner Lebensgeschichte, die waren eher hart. Ne? So, die haben einen immer unter Leistungsdruck gesetzt und so. Die haben einen nicht bestätigt und gesagt, gut, mach das, ja, trau dir, geh da raus. Also was auch immer da jetzt inhaltlich war, aber das ist mir so als Erinnerung geblieben, so eine Ermutigung. Ja, geh.
Ja. Ne?
Und jetzt mach, du kannst das selbst, du findest deinen Weg und zwar deinen Weg. So, und danach bin ich ja erst richtig angespitzt gewesen und dann kam eine Freundin, die ist auch Theologin, die hatte so eine Visionssuche gemacht. Das kommt ja aus Amerika, das ist von den, das ist was Indianisches, würden wir heute sagen, so aus indigenen Quellen. Das hat man da wiederentdeckt und dann hat man das in ein modernes Kleid gepackt, eben diese 4 Tage und 4 Nächte in der Natur. Und dann hat die mir das erzählt, dass sie das gemacht hat und ich gesagt, das muss ich machen. Ich meine, ich bin doch Franziskaner gewesen. Der war doch die ganze Zeit in der Natur. So, also ich habe auch meine eigene Tradition nochmal neu gesehen aus dieser Perspektive und dann habe ich so eine Quest gemacht. Und dann habe ich die Ausbildung zum Visionssucheleiter gemacht. Eigentlich auch nicht, weil ich dachte, ich werde Visionssucheleiter, sondern weil ich das weitermachen
wollte. Das persönliche Wachstum.
Ja, ich wollte in diese Seminare gehen, ich wollte diese Arbeit kennenlernen und ich wollte diese Spur verfolgen, weil ich dachte, ja, das habe ich doch immer gesucht, genauso. Ich komme aus dem Christentum, ich habe auch keine anderen Wurzeln, aber es war so ein bisschen wie in diesem Buch von dem, wie heißt denn der? Ach Gott, das ist ein ganz berühmtes Buch.
Wie jemand in die Wildnis rausgeht?
Nein.
Oder was meinen Sie?
Der Medizinmann nicht, sondern es gibt so einen Roman, wo so ein christlicher geht dann in den Islam. Das spielt irgendwann im 12. Jahrhundert. Und der Medikus?
Der Medikus.
Ja, und der ist dann da im Islam und erforscht dann diese fremde Kultur und bringt das alles wieder zurück ins Christentum. Genau so habe ich mich gefühlt.
Okay.
Bin ich jetzt bei den Indianern hier oder was? Ja, aber es ist toll, weil ich lerne eigentlich Traditionen zurück, die wir selbst hatten. Mhm. Jesus ist 40 Tage in die Wüste gegangen. Mhm. Wieso machen wir das denn eigentlich nicht mehr? Der heilige Franziskus ist rausgegangen, jetzt mache ich das.
Ja. Es ist ja so oft so, also es gibt ja, keine Ahnung, Bestseller, jetzt gerade ein Buch, das heißt Let Them, also lass sie, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, da im Prinzip uralte Weisheiten der Stoiker werden da einfach schick und verständlich und modern verkauft, verpackt und es werden Millionen Bestseller, also wir kommen ja immer wieder an die Ursprünge zurück, wir finden auch immer mehr die Gemeinsamkeiten der Weltreligionen. Und das finde ich auch so total faszinierend. Also wenn man jetzt sich, keine Ahnung, was ist der Unterschied zwischen Meditieren, Beten, Kontemplation? Das ist irgendwie alles eins, ja. Man geht in sich, man kehrt ein, man hält Stille aus. Also da gibt es ja ganz viele Verbindungen.
Ja, und vor allen Dingen würde ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, es ist eben kein Selbstzweck. Mhm. Das ist, was ich gelernt habe. Diese ganze Tradition ist nicht dazu da, damit ich mich ihr anpasse. Mhm. Das habe ich aber gelernt. Also auch lange. Und haben viele von uns gelernt. Hier viele in unserer Kultur. Und ist ja nun mal eine christliche. Nee, ich habe das als Schatz entdeckt. Und ich kann aus diesem Schatz schöpfen. Und eigentlich geht es darum, damit weiterzugehen. So, das habe ich gemacht, weil es mir geholfen hat an der Stelle. Also deshalb bin ich Richard Rohr dankbar, weil er das so gemacht hat. Ich bin denen dankbar, die die Quest geholt haben und dass ich da angeknüpft habe.
Die Quest müssen Sie jetzt nochmal erklären. Was bedeutet das denn genau?
Ja, das ist dieses Rausgehen, Visionssuche.
Das heißt
Tage,
einfach Quest.
Nächte. Das nennen wir Quest.
Okay.
Ja, Quest ist ja... Das heißt ja eigentlich Suche. Ne?
Okay.
Wir haben so diese Geschichte von den Gralsrittern, die dann den Gral suchen. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Das ist wirklich Exerzitien. Ich gehe eigentlich in mich. Ich suche, wenn überhaupt, suche ich das Gold in mir oder wie soll man das sagen? Der Schatz liegt hier
das
drin.
Das Licht.
Ja, das Licht, whatever.
Die Yogis suchen das Licht, wir suchen den Schatz.
Aber ich schaffe das nicht. Ich muss nicht so oder so sein. Das kommen auch viele und sagen, also ich bin auch so in die Quest gegangen. Ich sage, was muss ich jetzt machen? Schaffe ich das da draußen? 4 Tage, wie schaffe ich das denn so? Und dann habe ich gelernt, ich muss das gar nicht schaffen. Es ist völlig in Ordnung, einfach mal 4 Tage da zu sein. Ja. Nur da sein. Und das ist der Rahmen, in den ich mich setze. So habe ich das erlebt. Ich an meinem Platz da an dem Bach in Italien und dann plätschert das Wasser und ich bin da und das genügt. So, ich muss nichts machen, ich muss auch nichts schaffen. Ja, und wenn ich jetzt nach 2 Tagen aufhören muss, dann habe ich es dann nicht geschafft. Nee, dann habe ich halt nach 2 Tagen aufgehört. Genau. Vielleicht, weil ich das Fasten nicht vertragen habe. Dann habe ich für mich gesorgt.
Genau. Das ist das Wichtigste.
Ja, vielleicht ist das wichtig.
Ja, ne? Was mich noch interessiert, wenn man in einem Orden ist und dort lebt, ja, nach ganz bestimmten Regeln und einer Ordnung und dann kommt man zurück in die freie Welt, sage ich jetzt mal, ist das nicht auch irgendwie sehr anstrengend, sich da wieder reinzubegeben nach dieser klar geregelten Struktur in einem Kloster?
Ja, also die ist natürlich strukturiert, diese Lebensform. Man trifft sich zum Gebet morgens und abends. Aber die Franziskaner sind jetzt eigentlich auch gar nicht so ein strenger Orden, der sich nur nach innen kehrt und da macht man die Tür hinter sich zu und dann kommt man nie wieder raus. Die Franziskaner sind ja eine Brüdergemeinschaft, die in der Welt herumzieht. Das franziskanische Motto ist, unser Kloster ist die Welt.
Aber man ist ja trotzdem in einer Gemeinschaft eingebunden.
Ja.
Ne?
Ja, und das ist eben der Punkt. Ich bin ja auch nicht gegangen, weil ich das alles doof fand, sondern es ist eben einfach auch eine Gemeinschaft und die hat eine bestimmte Aufgabe, sag ich mal so. Ne? Also eben das Evangelium verkünden. Und natürlich muss so eine Gemeinschaft auch leben und da muss man auch arbeiten, damit alle leben können. Und als ich ausgetreten bin, ich würde sagen, heute würde man so sagen, aus Gehorsamsgründen. Es gibt ja Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Armut war jetzt nicht so das Problem, geht. Ne? Das heißt ja, Ehelosigkeit habe ich jetzt auch kein Thema mit gehabt, aber Gehorsam. Ne? Und Gehorsam heißt, ja, also wie finden wir zusammen? Sind wir noch auf einer Linie? Das heißt auch nicht, der Vorgesetzte sagt, das machst du und dann machst du das, sondern passt das noch zusammen? Und ich weiß noch, dass mir der Provinzial, das ist ja der Chef quasi, irgendwann geschrieben hat, nachdem ich ihm dutzende Briefe, sage ich jetzt mal, geschrieben habe, was mir alles nicht passt und was mir alles nicht gefällt und was ich gerne anders hätte und so weiter. Und dann gesagt, Jan, das ist alles wunderbar, aber weißt du was, jetzt ist auch mal gut.
Ne?
Andere, ja, andere in deinem Alter, die kümmern sich um ihre Familie. Und die sorgen für den Lebensunterhalt. Und das machst du jetzt einfach auch bei uns. Und da habe ich natürlich gesagt, warte mal, wieso bin ich eigentlich hier? Also wieso bin ich in dem Orden? So, und da habe ich entschieden, warum kümmere ich mich nicht um meine Familie? Und das war völlig in Ordnung. Das ist gut. Das war mir auch keiner böse. Weil darum geht es ja, sich zu entscheiden, will ich das in dieser Lebensform für diese Sache leben? oder eben nicht. Und dann bin ich gegangen und es war völlig in Ordnung. Man hat mich unterstützt. Die Brüder haben mich total gut unterstützt. Und toll. Es war einfach rauszugehen. Also ja. Es ist nicht irgendwie im Brast gewesen oder so. Mhm. Es geht wirklich um eine Lebensentscheidung. Und Franz von Assisi hat nie gesagt, alle müssen so leben.
Sie haben ja dann 2 Jahre nach dem Ordensaustritt Ihre Frau kennengelernt. Hatten Sie denn überhaupt irgendeine Flirterfahrung oder waren Sie da eigentlich wie so ein 12-Jähriger, als Sie da aus dem Orden rausgekommen sind?
Naja, ich hatte nicht viel Erfahrung, weil das hat mich einfach nie interessiert. Ja, ja. Also ehrlich gesagt, ich war da auf völlig anderen, mich haben andere Dinge interessiert. Ne? Ich wollte zu Fuß nach Jerusalem pilgern und solche Geschichten.
Was der 18-Jährige so will halt, ne?
Ja, also das war für mich echt Sturm und Drang und ich habe gedacht, das kann alles noch kommen, aber... Ja. Das hat dann auch gar nicht so viel Flirten gebraucht, ehrlich gesagt. Ich bin da relativ entschieden. Ne? Mhm. Ich habe gesagt, wenn du willst, können wir heiraten.
Ach, das ist aber romantisch.
Wir können doch jetzt schon Kinder haben im Studium. Also jetzt haben wir doch Zeit. Ne? Lass uns doch einfach machen.
Ja, pragmatisch.
Nein, aber wir müssen doch erstmal einen Beruf lernen und überhaupt. Mhm. Ich sage, ja, aber dann sind wir auch schon so alt. Und dann, also ich bin da völlig pragmatisch unterwegs gewesen. Aber ja.
Sie haben ja auch 2 Söhne. Wie alt sind die jetzt?
15 und 17.
Und ich nehme an, die wachsen in einer sehr offenen, gesprächsbereiten Umgebung auf.
Ja, natürlich. Ja, und es sind ja schon an der nächsten Schwelle und werden flügge. Ne? Mhm. Es ist dramatisch, wie schnell die Zeit vergeht.
Übrigens auch ein großer Übergang im Leben für die Eltern dann, wenn die Kinder weg sind, exakt. Das Nest leer ist.
So ist es. Mhm. Also ich fühle mich gut vorbereitet durch das, was ich erlebt habe. Und exakt das ist es. Ne? Für diese Übergänge braucht es was. Ne?
Ja.
Und eigentlich bräuchte es auch was für die Jungs. Gibt es aber nicht viel, leider.
Die haben damit genug zu tun, Schule abzuschließen und sich entscheiden, was dann kommt. Das ist schon mal so eine große Mammutaufgabe. Ne?
Aber es wäre so gut, wenn es auch so eine Visionssuche für sie gäbe. Mhm. Ne? Also ich habe echt, gibt es leider nicht viel. Wir bieten das jetzt erstmals an für 18- bis 28-Jährige dieses Jahr. Mhm. Mein Sohn ist aber leider zu jung.
Also zur Orientierung einfach, ins Erwachsenenleben zu kommen.
Einfach an dieser Schwelle, weil es eine besondere Schwelle ist. Ne? Ins Berufsleben gehen oder in die Ausbildung gehen. Also raus aus der Kindheit rein ins Erwachsenenleben. Mhm. Das ist eine eigene Schwelle.
Ja.
Und deshalb ist es gut, wenn da eine eigene Gruppe zusammenkommt. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Aber genau das ist es, weil diese Schwellen werden anders, wenn man sich ein bisschen beschäftigt.
Ja. Ne? Da gibt es auch Infos dazu auf der Homepage, oder?
Auf jeden Fall.
Von Barfuß und Welt. Alles, super, ja. Super. Sie bringen ja auch ein Buch raus im März, das heißt 7 Geheimnisse, ein franziskanischer Rosenkranz. Mhm. Da suchen Sie einen neuen Zugang zu dieser Praxis. Ich erinnere mich, meine Oma, auch katholisch natürlich, und die saß immer komplett schwerhörig in der letzten Reihe und hat einfach nur eine Stunde so den Rosenkranz vor sich hingeflüstert und gebetet. Und ich glaube, das war einfach für sie eine Form der Kontemplation, des Betens, einfach in sich einzukehren. Sie hat eh nichts verstanden, was da vorne passiert. Was für einen Zugang möchten Sie denn da neu finden zu dieser Art des Gebets?
Ehrlich gesagt finde ich das gerade total toll, diesen Zugang.
Ja.
Also, weil ich verbinde mit dem Rosenkranz was ganz anderes, total viel Strenge. Mhm. Das ist total erzkatholisch. Leute, die so richtig mit dem Rosenkranz wedeln und irgendwie die ganze Welt, weiß ich nicht, wohin bringen wollen. Aber genau das, ne? Auch bei uns in der Gemeinde, die Alten, die noch zusammenkommen, um den Rosenkranz zu beten, das ist eine Form der Kontemplation. Das ist eigentlich die einfachste und ursprünglichste Form des Gebets. Das ist eigentlich unsere westliche Kontemplationsform. Und genau da ist der Ansatz für mich. Ne? So, und ich habe den Rosenkranz entdeckt, ganz komisch, als ich da bei Richard Rohr war in dieser Männergeschichte, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, zu beten, sag ich jetzt mal so. Und dann wusste ich nicht, wie mache ich denn das jetzt? Und dann habe ich halt den Rosenkranz genommen, obwohl ich das vorher nie gebetet hatte. Ich war geradezu allergisch dagegen.
Mhm. So. Wir müssen noch mal kurz erklären für alle Nicht-Katholiken, wie das eigentlich gedacht ist mit dem Rosenkranz. Das müssen Sie jetzt erklären, weil ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher.
Ja.
Also Vater Unser, sehr viele und ein paar gegrüßet seist du Maria.
Aber ja, genau, wo das an sind der Kette die 2 Gebete. Naja, das ist ja vielleicht sehr detailliert, aber es gibt auch sehr unterschiedliche Rosenkränze. Also,
so, auch das noch.
Ich habe mich, als ich mich dann angefangen habe, ja, damit beschäftigt und festgestellt, ach, es gibt gar nicht nur den einen Rosenkranz, wie die mir immer sagen, du musst aber hier und richtig und so, wie es hier steht, und anders geht das nicht. Nein, es gibt Dutzende.
Aber der gängigste ist, dass man pro Perle ein Gebet, ne?
Es ist der Ursprung. Man hat eigentlich, also ganz ursprünglich ist es einfach, man hat eine Kette mit Perlen, das ist wie so ein Treppengeländer zum Festhalten. Und es gibt es ja auch in allen Kulturen. Ja, also es gibt es im Osten.
Im Islam, Buddhismus, überall.
Islam, Buddhismus, überall. Und bei uns hat es sich dann im Mittelalter verbunden mit dem Vater Unser. Eigentlich ist es eine Paternoster-Kette. Mhm. Und dann ist das Ave Maria reingekommen. Und ist das Ave Maria reingekommen, ist auch so eine kleine Leute-Spiritualität. Mhm. Weil die Leute hier früher, das ist wie so eine Art indigene Spiritualität in Europa, da war das nie, also der männliche Gott, ne, der Gottvater hat nicht gereicht. Mhm. In der indigenen Spiritualität gibt es immer Mutter und Vater. Es braucht immer die Mutter und deshalb ist Maria so wichtig. Ja, und dann mehr 10 Ave Maria auf ein Vater unser, da weiß man gleich Bescheid. Ne? So, und im Grunde geht es dann so, dass man das also durchbetet und am Ende natürlich wie ein mantrisches Gebet. Man wiederholt einfach immer wieder diese Worte, bis man über die Worte hinausgeht. Mhm. Und dann ist das Spezifische, Spezielle am Rosenkranz, dass man in diese Gebete quasi so Bilder einflechtet. Also was Bilder aus dem Leben Jesu, aus dem Leben von Maria. Mhm. Das war das Evangelium, das war die Bibel der kleinen Leute. Die haben vielleicht nicht gelesen, dann haben sie aber so ihre Bilder meditiert und so hat man das ganze Evangelium durchmeditiert. Ja. Und das ist der Ursprung, die Basis, wirklich das kleine Leute-Gebet. Und das finde ich faszinierend daran. Mhm.
Jetzt müssen Sie mir noch kurz erklären, warum Sie sich selber als Eremit bezeichnen. Sie haben eine Frau, Sie haben 2 Kinder.
Ja, also vielleicht auch ein bisschen provozierend oder provokativ, weil man sich unter einem Eremiten jemanden vorstellt, der so irgendwo ganz
in der Höhle,
ja, ne, irgendwo am, also ganz am Rand, also jedenfalls am Scheibenrand. So, aber das stimmt nicht. Eremiten waren das nie, sondern die haben eigentlich immer mittendrin gelebt, aber schon am Rand. Also nicht mittendrin im Sinne von im Zentrum der Macht, sondern eben am Rand. So, und da, wo ich lebe, ist eine kleine Pfarrei. Wir sind am Rand. Mhm. Ist am Naturschutzgebiet. Die Natur ist auch ein Rand. Mhm. Natur ist auch eine Peripherie. So, Papst Franziskus hat immer von der Peripherie gesprochen. Mhm. So, also Leben an diesen Grenzen zwischen Zivilisation und Natur und Wildnis. Zwischen, ich kenne mich aus und ich habe die Macht und zwischen, ich kenne mich nicht aus und ich weiß nicht, was man macht. So, eben an den Schwellen, auch im Leben. So, und ich glaube, es gibt ganz viele Eremiten, die würden sich halt nie so nennen und die würden auch nicht so bezeichnet, aber sie sind es eigentlich, weil die leben unter uns. Und zu denen gehe ich hin, wenn ich eine Frage habe, wenn ich nicht weiter weiß, dann rede ich mit denen, dann setze ich mich mit denen auf eine Bank und dann wird ein Gespräch geführt. So. Und das sind eigentlich Stadteremiten und Eremitinnen. Ich glaube, es gibt Dutzende, mehr als wir denken.
Das glaube ich auch. Und einer davon sind Sie.
Ja, sag ich dir.
Zum Schluss gibt es eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ach ja, ich würde sagen, vertrau dieser leisen Stimme in dir. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag auf sie hörst und alles machst, was die sagst, aber gib der Platz, gib der Raum und vertrau der. Und es wird alles einen Sinn ergeben. Und wenn du nicht weiter weißt und den Sinn nicht kennst, dann hör auf diese leise Stimme und hör nochmal genauer hin und gib dem, find einen Raum, um das zu hören. Mhm. So, und dann trau auf die Bilder, trau auf deine Bilder, auf deine Träume, auf deine Erinnerungen und vertrau dem. So.
Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen wilden Barfußsommer, der hoffentlich bald kommt. Yes. Und danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren.
Ja, danke für die Einladung.